Heute im Pixel Pommes Podcast, Pinball Games. Die 80er und 90er haben mich gerade angerufen und haben gesagt, sie wollen ihre Flipper-Automaten zurückhaben. Doch die sind leider, beziehungsweise zum Glück, zumindest in virtualisierter Form heute Teil der Episode. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel Pommes Podcast. Ihr habt schon im Intro gehört, wir schauen uns heute Flipper bzw. Pinball-Games für PC und Konsolen an. Ich bin so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil wir, ich hoffe, ihr habt den Blog-Eintrag dazu gelesen, auf den Retro-Gaming-Days in Bochum waren, wo man neben einigen Konsolen und Arcade-Automaten auch eine ganze Menge an Flippern hatte. Und irgendwie sind wir so wieder darauf gekommen, man könnte ja wieder flippern. Da das zu Hause schwierig ist, habe ich mich in den letzten Tagen mit dem Thema nochmal beschäftigt, ein paar Flipper bzw. Pinball-Games für diverse Konsolen, PC, Smartphones, Tablet und so weiter anzuschauen. Und ja, wir machen die Episode heute über die historische Entwicklung, klingt ein bisschen zu detailliert. Aber wir schauen uns mal an, wie sich das Ganze entwickelt hat, welche Kategorien von Flipper-Games es in den letzten Jahrzehnten so gab. Und vor allen Dingen auch, welche da herausstechen. Es ist, wie gesagt, nur alles auf virtuelle Flipper- oder Pinball-Games bezogen. Ein richtiger allgemeiner Pinball-Podcast wäre viel zu heftig, da bin ich überhaupt nicht im Thema drin. Und zum anderen auch, das ist nicht mein Thema, das ist eigentlich der Hauptgrund. Aber zum anderen haben wir auch hier natürlich den Gaming-Bezug, weswegen wir uns da auf die virtuelle Variante beschränken. Natürlich habe ich auch nicht alle Games hier in den Podcast genommen. Das würde euch auch nicht interessieren, weil es einfach so viele gibt. Also die Episode wäre dann wahrscheinlich 20 Stunden lang und mega langweilig. Ich habe mir stattdessen das Ganze so in drei Kategorien unterteilt und aus jeder Kategorie ein paar Beispielgames rausgesucht, um das Ganze zu veranschaulichen. Und wenn ihr nach der Episode Bock habt, virtuell zu flippern, dann habt ihr sicherlich einen guten Anhaltspunkt und wisst, welches Game ihr haben wollt oder beziehungsweise aus welcher Rubrik ihr ein Game spielen wollt. Und ich hoffe, danach sind alle glücklich. Von daher würde ich sagen, let's go. Zunächst ist ja ohnehin die Frage, warum man überhaupt so ein krasses Game wie Flipper virtuell spielen sollte. Es macht ja real viel mehr Spaß. Das kann man nicht abstreiten, denn nichts kann das Feeling an einem realen Flipper ersetzen. Es macht einfach mega Spaß, mit den Händen auf die beiden Flipper-Buttons zu drücken und damit die Kugel durch den Tisch zu schleudern und die ganzen Ziele zu aktivieren, die Rampen zu beschießen und so weiter. Das kann auch die beste Pinball-Simulation nicht ersetzen. Nun ist aber das Problem, dass die wenigsten von uns wahrscheinlich zu Hause einen Flipper stehen haben, denn diese Geräte sind sehr, sehr teuer, schon damals gewesen und heute erst recht, in der Anschaffung, aber auch in der Wartung. Da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu, sodass man sich da dann halt entsprechend Ersatz suchen kann in Form von Videospielen. Ich finde auch, dass es bei Flipperspielen nicht ganz so sehr auf die Grafik ankommt, um den Spielspaß zu simulieren. Also na klar, je krasser die Simulation sein soll, desto besser muss die Grafik sein. Das bezieht sich insbesondere auch auf Lichtschatteneffekte, die Reflexion und so weiter. Vor allem entscheidend ist aber die Spielphysik. Und ich finde, das sehen wir später noch, dass man auch schon mit den Anfängen in den Pinball-Videospielen tatsächlich sehr, sehr hohen Spielspaß erreichen konnte, wenn die Physik gestimmt hat. Also die Ballphysik, wie der Ball rollt bzw. geschleudert wird, wie er abprallt von Objekten. Ich finde, da ist eigentlich eher so der Hauptteil des Ganzen angesiedelt und nicht unbedingt nur in der Grafik. Wobei die natürlich, zumindest bei unserer ersten Rubrik, kommen wir gleich zu, einen Großteil ausmacht. Also man kann zusammenfassend sagen, die ganzen Flipper-Games ersetzen natürlich keinen echten Flipper-Automaten, aber das Spielprinzip macht natürlich auch auf der Konsole Spaß. Immer nur für einen begrenzten Zeitraum. Also ich glaube, kaum einer wird sich jetzt 5 Stunden am Tag hinsetzen und ein Flipper-Game zocken. Aber so als arcade-artiges Game für zwischendurch kann das Ganze die ein oder andere Runde lang sehr viel Spaß machen. Schauen wir uns aber zunächst einmal die Anfänge von ganz allgemein Flippern und Pinball an. Also jetzt noch die realen Geräte kurz. Die Anfänge gehen tatsächlich schon bis ins Jahr 1871 zurück. Da gab es ein ähnliches Spiel, was vom frühen Layout her schon an das heutige Pinball erinnert. Es war noch kein richtiger Flipper, da haben noch einige Elemente gefehlt. Aber was schon bezeichnend dafür war, war der federbasierte Abzug. Und der, wo dann quasi die Kugel so reingeschossen wurde und dann entsprechend runter gerollt ist. Das war so quasi die Anfänge. In den nächsten Jahren wurden die Flipper-Automaten nach und nach weiterentwickelt, angepasst Und richtig los ging es dann in den 30er und 40er Jahren, wo dann die ersten Firmen wie zum Beispiel Williams oder D. Gottlieb & Co., die Namen kennt man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat oder tatsächlich selber auch früher den ein oder anderen Euro in Flipperautomaten reingeschmissen hat. Da begann es dann tatsächlich richtig kommerziell zu werden und auch auf dem großen Markt Verwendung zu finden. Und ab dann entsprechend haben die Flipper dann Einzug in alle möglichen Lokalitäten, wie zum Beispiel natürlich die Spielhallen, aber auch ja, Kneipen und so weiter gefunden. Die gab es ja früher an vielen Ecken. Wie sieht es heute bzw. in der letzten Zeit aus, die wir so miterlebt haben? In den 80ern und 90ern gab es, wie schon gesagt, an sehr, sehr vielen Orten Flipperautomaten. Also man konnte früher an sehr, sehr, sehr vielen Stellen flippern. Es wurden immer mit der Zeit immer weniger, leider. Das begann so, ich habe so, wie ich es in Erinnerung habe, schon so Anfang der 2000er, Ende der 90er vielleicht auch schon. Da begann tatsächlich ein großflächiges Aussterben der Flipperautomaten. Die Gründe dafür, klar, also zum einen die hohen Anschaffungskosten, die hohen Wartungskosten, die amortisieren sich nicht. Weil natürlich kann man sich so ein Gerät für mehrere tausend Euro dann erstmal kaufen, hinstellen und hoffen, dass die Leute da viel Geld reinschmeißen. Aber das wurde, wenn es überhaupt gereicht hat, von der Wartung wieder aufgefressen. Denn wenn der Flipper viel bespielt wird, muss er natürlich auch mal erneuert werden. Die beweglichen Teile sind auch schon mal kaputt gegangen. Das kostet alles Geld. Und ja, als die Abwärtsspirale dann quasi einmal begonnen hat, weniger Flipper, weniger Herstellung, weniger Verkäufe, wurden dann auch die Ersatzteile knapp. Und dadurch wurden die, die man noch hatte, teurer. Und so hat sich das Ganze dann fortgeführt, bis letztendlich heutzutage, ich sag mal, kaum noch irgendwo Flipper rumstehen. Das hat sich in unserem Alltag hier in Deutschland zumindest quasi erledigt. Es gibt natürlich noch Museen und Arcade-Hallen, einige wenige verbliebene zum Glück, wo man noch flippern kann. Oder wie zum Beispiel auf den Retro-Gaming-Days, wo dann der Verein Insert Coin einige Geräte noch betreibt und die dort mit auf die Veranstaltung gebracht hat. Das sind dann noch so Highlight-Momente. Wenn man seit 5 Jahren keinen realen Flipper mehr gesehen hat, dann freut man sich umso mehr, wenn man mal wieder einen spielen kann. Also eine richtig coole Sache. Aber naja, ich hätte auch mal öfter Bock, eine Runde zu flippern. Deswegen schade, dass es sich so ein bisschen erledigt hat im Alltag. Denn ich glaube, so geht es den meisten. Es wird, glaube ich, fast niemand darauf verzichten, den ein oder anderen Euro in so einen Flipper reinzuschmeißen, wenn er irgendwo nochmal in der Kneipe oder irgendwo stehen würde. Was vielleicht für die Flipper-Sammler, gibt es ja auch, in Zukunft noch interessant sein könnte, wären eventuell 3D-Drucker gegen die Ersatzteilknappheit. Ich weiß, man kann nicht alles perfekt nachdrucken, aber naja, je feiner und filigraner die 3D-Drucker so im Verlauf der letzten Jahre wurden, desto mehr haben sie ja gezeigt, dass man einige Ersatzteile für verschiedene Geräte damit replizieren kann. Und ich hoffe, dass es vielleicht auch den Flipper-Sammlern und Restaurierern zugutekommt, das ein oder andere Teil vielleicht doch wieder herzustellen, was es vielleicht schon nicht mehr gab offiziell oder was es auch nicht mehr in großen Mengen auf Lager gab. Und damit wären wir nach unserem kurzen Exkurs in allgemein Flipper-Automaten, der wirklich nur sehr, sehr rudimentär war, auch schon bei den Pinball-Videogames angekommen, die ich in 3 verschiedene Kategorien eingeteilt habe. Die erste Kategorie sind für mich die Pinball-Simulationen, also tatsächlich Nachbauten von real existierenden Tischen, dann auch meistens von den diversen Herstellern lizenziert. Das heißt, man hat Pinball-Games von zum Beispiel Stern Pinball Arcade, was jetzt für diverse Konsolen erschienen ist, vor einiger Zeit schon, und bilden immer tatsächlich real existierende Tische nach. Das spricht natürlich zum einen Erinnerungen an. Also wenn man den Tisch früher real gespielt hat, dann kann man ihn hier noch weiterspielen. Ist vielleicht aber auch nicht schlecht, um den Tisch kennenzulernen, denn natürlich ist es kein direktes praktisches Training. Also wenn ich jetzt 20 Stunden an der Konsole geübt habe, werde ich dadurch nicht direkt an dem Tisch besser. Aber man kann den Tisch von seinem Aufbau her kennenlernen, welche Events und Modi man auslösen kann, wo man bestimmte Punkte erhalten kann und wie man entsprechend auch letztendlich die Spiele, die in diesen Automaten integriert sind, dann spielen kann. So, wenn man das erste Mal als Kind vor einem Flipperautomaten steht, versucht man natürlich ja immer nur mit den beiden Flipperarmen die Kugel irgendwie oben zu halten und mehr oder weniger durch Zufall irgendwelche coolen Sachen auszulösen. Je mehr Routine man darin aber bekommt, desto eher versucht man natürlich, die einzelnen Spiele zu starten, um dann durch Folgeaktionen die Spiele abzuschließen und massig Punkte zu bekommen. Und das kann man sehr gut bei den Simulationen üben, weil man einfach mit dem Tisch vertraut wird und später dann schon weiß, was man oder welche Möglichkeiten dieser Tisch bietet. Das ist von daher eine ganz coole Sache und man kann sich somit ein bisschen auch auf die Realität vorbereiten. Diese ganzen Simulationen sind sehr, sehr vielfältig. Wikipedia listet zum Beispiel zu der Firma D. Gottlieb & Co. rund 190 Tische auf. Die sind bei weitem nicht alle als Game verfügbar, aber das Potenzial ist ziemlich enorm. Ja, aber man könnte ja natürlich einfach theoretisch da noch weitere Tische umsetzen, wenn da Bedarf besteht. Und der Stoff für neue Games würde jetzt so schnell nicht ausgehen. Die zweite Rubrik sind, beziehungsweise habe ich genannt, virtuelle Tische. Das sind nicht real existierende Tische, sie könnten aber existieren. Heißt, sie halten sich zum Großteil an die Gesetze und Grenzen der Physik. Also man könnte, oder man hat sie nicht real gebaut, weil es heutzutage teuer ist in der Entwicklung und man verkauft sie vielleicht nicht, deswegen hat man sie als Videogame umgesetzt, aber sie sind so aufgemacht. Also man hat dann auch meistens einen Tisch, der irgendwo steht in einem Raum. Je nachdem, wie aktuell das Game ist, ist es auch atmosphärisch so gemacht, dass man mehrere Tische da in einem Raum hat. Man kann dann da hingehen und dort spielen. Man muss den Abzug betätigen. Man folgt also tatsächlich einem realen Tisch, hat ihn nur eben virtuell umgesetzt. Bekanntes Beispiel davon, damit wir direkt alle wissen, worum es geht, ist Full Tilt Pinball. Das war ein relativ bekanntes Pinball-Spiel. Aber tatsächlich ein Tisch, der sticht besonders hervor und den kennt vermutlich jeder, der eine frühere Version von Windows hatte, zum Beispiel Windows XP oder davor, und mal kein Internet hatte, denn vorinstalliert war bei einigen Windows-Versionen das 3D Pinball for Windows Space Cadet. Das war, wie gesagt, um das Jahr 2000 rum. Ich glaube, ab Windows NT 4.0 bis einschließlich Windows XP wurde das Spiel mitgeliefert und ist sozusagen die Standardunterhaltung gewesen, wenn das Internet mal weg war. Das war ein für damalige Verhältnisse recht spaßiges Pinball-Game. Aus heutiger Sicht finde ich es relativ langsam, aber das ist nun mal so. Und ist, glaube ich, so das Standardspiel, weil es eben mit Windows vorinstalliert war. Und ich kann mich noch gut erinnern, in der Schule oder sonst irgendwie so, sobald für eine Minute das Internet weg war, war auf jedem Monitor dieses Pinball-Game geöffnet, weil die anderen mitgelieferten Spiele natürlich im Vergleich relativ langweilig waren. Solitär und Minesweeper. Naja, oder ein 3D-Pinball, was richtig Spaß macht, da brauche ich nicht lange überlegen. Schade, dass es seit Windows Vista nicht mehr mitgeliefert wird. Angeblich war der Grund, dass bei der Portierung auf 64-Bit-Systeme irgendwelche Schwierigkeiten aufgetreten sind, die man nicht so leicht beheben konnte. Man müsste jetzt recherchieren, ob es für die damals noch sehr selten eingesetzte und auch oft problematische 64-Bit-Version von Windows XP, ob es da mitgeliefert wurde. Oder ob man von einer bestehenden Windows XP-Installation zum Beispiel einfach das Spiel kopieren könnte, um es dann auf Windows 10 zum Beispiel spielen zu können. Weiß ich nicht auswendig, aber würde mich mal interessieren. Vielleicht schlage ich das mal nach. Vielleicht installiere ich Windows XP noch mal in einer virtuellen Maschine. Ich habe hier noch eine CD und eine Lizenz. Und vielleicht teste ich es einfach mal, ob es funktioniert. Diese virtuellen Pinball-Tische sind oft, würde ich mal sagen, eine sehr, sehr gute Wahl für heimisches Gaming. Da man hier kreative Ideen kombinieren konnte mit dem Pinball-Feeling, was man sonst von den realen Flippern kennt. Denn es gibt da auch einige Beispiele, die zwar zu 98% den physikalischen Gesetzen folgen, aber dann doch das ein oder andere Gimmick eingesetzt haben, was da quasi heraussticht. Zum Beispiel, es ist aber kein Retro-Beispiel, es ist sehr aktuell, Pinball FX3 finde ich sehr gut, habe ich für die Nintendo Switch. Wie gesagt, kein Retro-Gaming, aber da, das, nur um das als Beispiel zu nennen, da gibt es den Tisch Sorcerer's Lair. Der ist so aufgemacht mit so zaubermäßig. Und da gibt es ein paar Gimmicks, die man halt eben nicht in einem realen Tisch abbilden konnte, wie zum Beispiel Whisper, den Geist oder der böse Baum. Das ist, man muss dafür explizit schon gewisse Aktionen durchführen, damit die in Erscheinung treten, diese beiden Specials. Man spielt halt auf diesem Tisch erstmal und vergisst für den ersten Moment, dass es keine Simulation ist, sondern denkt halt wirklich, es ist ein Nachbau von einem echten Tisch. Aber sobald man dann irgendwie gewisse Aktionen auslöst, um dann halt eben zum Beispiel den Geist oder den Baum zu aktivieren, dann wirkt es halt umso cooler, wenn Sachen passieren, die sich zum Beispiel über den großen Pinball-Tisch irgendwie erstrecken, was man dann schon wieder quasi nicht im Hinterkopf hatte. Also von daher ist halt dieser Mix aus nachgebautem Tisch und Kreativität halt oft ziemlich cool. Wo wir gerade schon bei Pinball FX sind. Auch der erste, weil ich habe gerade gesagt, Pinball FX3. Auch der erste Teil ist noch nicht retro heutzutage. Der ist 2007 für die Xbox 360 erschienen. Somit kann ich den auch nicht als retro bezeichnen, aber ich wollte ihn unbedingt nennen, denn es gab einen Street Fighter 2 Turbo Tisch. Der war ganz cool. Deswegen wollte ich es einfach nur hier nennen, weil ich großer Street Fighter-Fan bin. Kommen auch noch einige Episoden zu. Ja, und deswegen ist das bestimmt auch ein cooles Game. Ich könnte jetzt hier noch Stunden über einzelne Games reden. Ich habe noch ein paar im Kopf. Ich habe auch natürlich nicht alle recherchiert, die es gibt. Denn wie gesagt, es wäre vermutlich relativ langweilig für euch. Ich habe ja gedacht, ich gebe zu jeder dieser Rubriken nur einen Einblick. Weil es bekannt ist, neben Full Tilt Pinball, was wir schon besprochen haben, würde ich vielleicht noch Pro Pinball nennen, was es damals gab. Aber letztendlich kennt ihr alle Flipper-Automaten. Ihr wisst, wie die Games aussehen können. Ich mache weiter mit der nächsten Rubrik. Ich glaube, es bringt jetzt nicht, das Ganze ja jetzt lang und breit zu diskutieren und jedes einzelne Game schon so datenmäßig dann nur runterzurattern. Das überspringe ich jetzt mal. Viel interessanter finde ich Pinball-Games ohne Realitätsbezug, so habe ich die dritte Rubrik genannt, denn sie simulieren keinen Tisch. Das Einzige, was sie quasi gemein haben mit den anderen Games, ist das Flipper-Prinzip. Also meistens gibt es hier nur die Flipperarme und Kugeln in irgendeiner Form. Es müssen nicht mal Metallkugeln sein, sondern zum Beispiel Kirby fand ich ziemlich cool als Kugel in dem 1993 erschienenen Game Kirby's Pinball Land. Da kann man sich, wie gesagt, dann immer austoben. Was oft vorhanden ist bei diesen Games, sind zum Beispiel Elemente wie Endgegner oder riesige, frei bespielbare Areale. Also man hat keine Begrenzung wie zum Beispiel bei den üblichen Tischmaßen, sondern es gibt einfach Levels, wie man sie aus den Games kennt oder andere Elemente, die typisch für das jeweilige Spiel sind. Gucken wir uns ein paar Beispiele an. Das wohl, ja, aus meiner Sicht am meisten verschwiegene Game dieses Genres ist Super Mario Ball. Ist ein extrem cooles Game für den Game Boy Advance. Hatte ich damals auch schon gehabt. Habe ich mir dann jetzt aber nochmal gekauft. Ich habe es damals dann verkauft, leider mit allen meinen anderen Games. Es ist auch noch rechtzeitig angekommen. Habe ich es bei eBay ersteigert. Jetzt zum Podcast. Und das ganze Game vereint im Prinzip Elemente aus Super Mario Games zusammen mit dem Flipper-Prinzip. Es ist wie Mario, nur ohne Jump'n'Run und stattdessen mit einer Kugel und Flipperarm. Die Kugel ist Mario, der wird am Anfang in so einer kleinen, ganz witzigen Sequenz zu seiner Kugel gepresst. Und Bestandteil dieses Spiels ist natürlich, die üblichen Items wie die Sterne und so weiter zu nutzen, um im Spiel weiterzukommen. Man muss unterwegs Gegner besiegen aus dem Mario-Universum. Da gibt es zum Beispiel die Goombas, man hat die Piranha Plant als Zwischengegner. Und dann hat man eben an vielen Stellen eben das Gefühl, man würde Mario spielen, nur halt eben, dass das Ganze wie auf eine Flipperfläche, sage ich mal, projiziert ist und man sich da von Level zu Level spielen muss. Das Ganze ist nicht so linear. Man hat quasi eine Umgebung, die man erkunden kann, ist aber sehr verzweigt. Man kann also wie zum Beispiel bei Super Mario 64 Türen öffnen und da entsprechend reingehen. Dafür muss man aber erst die Powersterne gesammelt haben. Also auch wie bei Super Mario 64 und spielt sich nicht linear von Level zu Level, sondern muss. Und das finde ich das Coole bei dem Game, das auch wirklich frei erkunden und dafür eben die Flipper-Elemente nutzen. Das Game hat auch unterschiedliche Kritiken bekommen. Einige fanden es ganz cool, einige nicht so. Ich persönlich finde es mega, weil es einfach typisch Nintendo ist, ein Spielprinzip, in dem Falle Flipper, zusammen mit seinem Franchise Mario zu kombinieren, aber es einfach ganz anders zu machen, als es andere machen würden. Es gab auch, ich glaube, in den 80ern einen realen Super Mario World oder Super Mario Land, glaube ich. Oder Super Mario Bros., keine Ahnung, ich weiß nicht, wie er hieß. Also einen real existierenden Pinball-Tisch, der hat natürlich damit gar nichts zu tun. Auch cool, ich finde es eigentlich auch cool, wenn die Tische in echt gebaut werden zu einem Franchise. Aber hier hat man einfach wieder typisch Nintendo einen ganz eigenen Weg gewählt und ein für mich extrem cooles Ergebnis dann erzielt. Die Macher von Super Mario Ball sind übrigens auch die gleichen Macher wie von Pro Pinball und die haben noch eine ganze andere, eine ziemlich große Menge an anderer Pinball-Games entwickelt. Zum Beispiel auch das darauf folgende Metroid Prime Pinball, was es dann auch noch später gab. Natürlich war Nintendo nicht das einzige Unternehmen, was seine Franchises in eine Art von Pinball-Games umgesetzt hat. Nein, es gab auch noch mit Sonic Pinball für Sega Mega Drive entsprechend ein Pendant dazu. Komplett auf Sonic eben getrimmt. Man hat da wirklich sehr große Areale, in denen man quasi als Sonic eingekugelt spielen muss. Man kann auch phasenweise, glaube ich, laufen, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Aber im Großteil wird man sich eben dann durch dieses Level dort schießen müssen. Und das dritte und ich sag mal letzte Game in dieser Rubrik ist Pokémon Pinball. Könnte man kennen, ist, glaube ich, von den Games jetzt hier das bekannteste, was ich anspreche. Die erste Version für den Game Boy und Game Boy Color ist im Jahr 2000 hier in Europa erschienen. Wenn man das Spiel in den Game Boy Color gepackt hat, hatte man ziemlich coole Farben gehabt. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht zu der normalen Game Boy-Version. Also da profitiert man auf jeden Fall sehr extrem von den Farben. Und Ziel des Spiels ist es, Pokémon zu fangen und zwei Flippertische zu bespielen, die mitgeliefert werden. Einen für Rot, einen für Blau. Die unterscheiden sich dann so ein bisschen auch in dem Balancing. Der eine ist schneller, bei dem einen hat man mehr Möglichkeiten, irgendwie so ein bisschen zentraler von der Mitte ausgehend die einzelnen Punkte zu erreichen. Besonders an dem Game war das fette Rumble Pack, was integriert war. Also das Spiel war deutlich größer als ein normales Gameboy-Spiel. Man hatte oben quasi noch rausguckend aus dem Gerät einen Plastikkörper, in dem das Rumble Pack und eine Batterie Platz hatte. Also das Rumble Pack war integriert, die Batterie musste man selber dann reintun. Und entsprechend hat das Game bei jeder Berührung am Tisch gewackelt und sollte so entsprechend ein bisschen Pinball-Feeling simulieren. Das hat nicht wirklich geklappt. Das Spiel, finde ich, spielt sich sehr, sehr, sehr langsam. Und ja, Pinball-Feeling kommt nicht so auf. Das liegt so ein bisschen auch an der Physik. Das hatten die Spiele aus der Zeit auch alle irgendwie so ein bisschen. Also auch vorher schon, dass das Pinball für NES oder andere Gameboy-Pinballs waren von der Physik her nicht wirklich realistisch. Es ist vermutlich der geringen Rechenleistung geschuldet. Aber man kann da schon eine gewisse Simulation vermissen. Aber weil es eben so liebevoll gemacht ist und weil es Pokémon ist, finde ich, kann man da ein bisschen Nachsehen haben. Ich würde es aber nicht als Pinball-Simulation bezeichnen, deswegen ist es auch nicht in der Rubrik drin. Aber das Gesamtkonzept stimmt für mich bei diesem Game. Auch wenn der klassische Pinball-Freund wahrscheinlich enttäuscht ist. Als Nachfolger dazu erschienen noch Pokémon Pinball Rubin und Saphir für den Game Boy Advance im Jahr 2003 hier in Europa. Man hat dort ein riesiges Update quasi rausgehauen. Also es gibt natürlich zum einen die neuen Pokémon, aber auch deutliche Verbesserungen am Gameplay. Das Ganze ist deutlich schneller. Man merkt es schon daran, dass man auch in den Optionen oder beim Spielstart, glaube ich, wird man auch gefragt, die Spielgeschwindigkeit auf langsam stellen kann. Und natürlich ein riesiger Sprung in der Grafik. Der Ball scheint sich nun dreidimensional zu drehen, also nicht nur auf der 2D-Ebene quasi, sondern man hat wirklich das Gefühl, dass der Ball auch wirklich rollt. Und eben durch die verbesserte Physik dahinter, also quasi der Abprallwinkel, die Geschwindigkeit, alles, was halt eben Bestandteil der Physik bei so einem Pinball-Game ist, wurde richtig krass verbessert, weswegen es mir heute noch Spaß macht, also auch das zu spielen. Werde ich auch gleich nach dieser Episode wahrscheinlich noch kurz tun. Das Spiel ist aber untergegangen. Ich weiß nicht, ob es vielleicht schon nicht mehr so die große Zeit von Pokémon war. Dann kam dazu, dass das Interesse an Pinball-Games ohnehin relativ gering war. Ich glaube, der erste Pokémon-Pinball-Teil war nur deutlich bekannter, weil eben das diese Pokémon-Zeit war. Aber ich finde, hier ist ein Game. Oder sagen wir mal, dass Pokémon Pinball, Rubin und Saphir hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient hätte. Natürlich ist es kein AAA-Titel, der jetzt wer weiß, was für Millionen von Verkäufe erwartet hätte, aber es kennt kein Schwein. Kein Mensch kennt Pokémon Pinball, Rubin und Saphir. Wenn man danach googelt, findet man natürlich noch ein paar Shops, ein paar Blogs, die darüber berichten. Aber von den Pokémon-Fans kennen viele Pokémon Pinball, aber Rubin und Saphir wusste kaum einer, dass es das gibt. Schade, denn wäre es 3 oder 4 Jahre früher gewesen, beziehungsweise wäre die Technik schon so weit gewesen, dann wäre das mit Sicherheit deutlich erfolgreicher geworden als jetzt in der Form. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, vielleicht ein Pinball-Game zu spielen, ich finde, heutzutage sind solche Spielprinzipien immer relativ schwierig, weil einfach in den App-Stores oder Download-Stores von den Konsolen auch viele Gratis-Apps angeboten werden. Und ich bin eigentlich kein Freund davon. Ich bin immer relativ stutzig, denn ihr wisst es, meistens wird man dann, wenn man das Spiel gestartet hat oder die App gestartet hat, entweder mit extrem viel Werbung bombardiert, habe ich keinen Bock drauf, oder man muss nach der Installation ohnehin irgendwas zahlen, weil die Basisversion, die mitgeliefert wird, sehr, sehr eingeschränkt ist und man letztendlich damit nichts anfangen kann und trotzdem Unmengen an Geld ausgibt. Meistens auch mehr, als wenn man einfach das ganze Ding von vornherein gekauft hätte. Deswegen habe ich mir auch Stern Pinball Arcade für die Switch gekauft. Das hat einmal 29 Euro gekostet, da habe ich alle meine Tische, ich kann direkt spielen und muss nicht noch irgendwelche Sachen nachkaufen. Allerdings möchte ich an der Stelle auch noch ein paar positive Beispiele nennen, denn in einigen Fällen funktioniert das echt gut. Zum Beispiel bei dem schon mehrmals genannten Pinball FX3, was ich jetzt auch auf der Nintendo Switch habe. Man bekommt hier in der Standardversion 2 Gratistische, hat also ein vollwertiges Game, wenn man es installiert. Es ist jetzt kein Pay-to-Win-Prinzip oder eher so, dass man letztendlich, also man hat nicht das Gefühl, als hätte man jetzt gar nichts, sondern man hat tatsächlich 2 vollwertige Tische. Da ist der Sorcerer's Lair, den ich vorhin angesprochen habe mit Whisper, dem Geist, auch enthalten. Und der Download-Content-Mechanismus wurde hier eingesetzt, um einfach nur weitere Tische nachkaufen zu können. Ich habe mir zum Beispiel den Portal-Tisch gekauft, den fand ich cool. Ich glaube, der hat auch irgendwie unter 5 Euro gekostet. Also man kann sich quasi seine Sammlung an Tischen selber zusammenstellen. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen die Befürchtung, als ich so die erste Recherche zu aktuellen Pinball-Games gemacht habe, dass man da Unmengen an Geld verzahlen muss, weil man zum Beispiel für jede Runde irgendwie virtuelle Münzen, die man natürlich gegen echtes Geld kaufen kann, reinschmeißen muss oder sogar noch schlimmer, nur irgendwie ein oder zwei Games pro Tag spielen kann und dann nachzahlen muss. Aber tatsächlich habe ich einige Apps gefunden oder Games gefunden, wo es nicht so ist, wo man einfach sich das Basisspiel runterladen kann kostenlos, hat dann wirklich ein oder zwei coole Tische und einfach dann bei Bedarf kann man welche nachkaufen. Wenn man das nicht macht, hat man aber keinen Nachteil dadurch. Und deswegen muss ich sagen, bin ich da eigentlich relativ positiv gestimmt und kann jedem nur empfehlen, der jetzt vielleicht ein bisschen Bock auf Flippern bekommen hat, sich mal umzuschauen. Wie gesagt, Pinball FX3 ist eine gute Anlaufstelle. Das Game ist cool gemacht. Aber auch mit den alten Retro-Teilen von der Pinball-Games macht ihr nichts falsch. Vielleicht habt ihr auch noch irgendwo einen Rechner mit Windows XP rumstehen. Schmeißt ihn mal wieder an und zockt wie in alten Zeiten eine Runde Pinball. Ihr könnt auch das Offline-Sein simulieren, solltet ihr auch, weil ja Windows XP nicht mehr geupdatet wird. Also von daher dürfte da schon echtes Retro-Feeling aufkommen. So, das war's auch schon zu der Episode. Ich wusste nicht, wie breit ich dieses Thema ausschlachten soll, denn man hätte natürlich noch sehr, sehr, sehr stark in die Breite gehen können. Aber ich denke mir, wir haben ja einen ganz guten Umfang über Pinball-Games im Allgemeinen bekommen. Welche Varianten gibt es, was gibt es für Unterschiede? Und ja, freue mich, falls ihr auch bei der nächsten Episode noch einschalten würdet. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.